Genau. Zunächst einmal geht es um das eigene Stadion, wo wir ja reichlich an Sanitäranlagen auch renoviert haben. Und da muss ich ganz klar feststellen, dass das einfach die neue Pissoir-Rinne eine Bodenlosigkeit nicht zu übertreffen ist. Das ist eine tiefe Rinne in weiß gehalten, eine schöne Form, aber letztendlich, wenn man dort halt ja sein Geschäft verrichtet, dann werden tatsächlich die Beine nass. Das einfach nur mal so für euch als Hinweis, ob ihr das schon wisst oder andere Leute dort Erfahrung haben. Wäre ganz interessant zu wissen. Schöne Grüße.
Markus, dein Strahl ist einfach nicht stark genug.
Nee, ja,
Oder zu stark. Das sind doch mal die Probleme. Tatsächlich, ich finde, das geht gar nicht. Jeder Kerl kennt es.
Ja.
Diese Pissrinne und dann spritzt es da raus. Und es gibt so Pissrinnen, da passiert es, und es gibt welche, da ist es nicht. Und da hat der HSV wahrscheinlich ins Klo gegriffen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich muss sagen, solche Fäkalthemen immer wieder herrlich, ne? Immer wieder Lacher, ne? Er hat auch so ein bisschen rumgestottert, so, wusste nicht ganz, wie er es formulieren soll. Ist immer ein Kracher.
Aber ja, da sind die Toiletten gemacht worden und dann sowas.
Besser als, fällt mir gerade ein, eine Kollegin von mir war auf dem Adele-Konzert in München. Da wurde diese Adele World extra gebaut für 12 Konzerte oder irgendwie sowas.
Ja.
Und vor dem Konzert 80.000 Leute wollten natürlich nochmal auf Toilette, um nicht während des Konzertes was zu verpassen. Und dann war alles voll, und dann sind die Frauen, also Frauen haben sich auch bei den Männern angestellt, umgekehrt, und dann mussten die, um auf diese Männerkabinen zu gehen, erstmal rechts und links an diesen Pissoirs vorbei, und dann standen die quasi in der Mitte, war die Warteschlange, rechts und links waren die Männer, die dann gepisst haben, und in der Mitte waren so die Frauen, die dann irgendwie nur so die Hände vor den Augen hatten, aber keine andere Wahl hatten, als da zu warten, um irgendwie noch eine Chance auf eine Toilette zu haben. Und da meinte sie auch, was sich da für Szenen abgespielt haben, irgendwie alle Frauen nur so auf den Boden geguckt, aber haben sich halb in die Hose gemacht, die Männer, paar haben natürlich irgendwie klassisch irgendwelche Sprüche gedrückt zu den Frauen, andersrum dann auch, manche Männer haben dann einfach nur so beschämt auf den Boden geguckt, also da kannst du auf einen eigenen Film drüber drehen, über solche Themen.
Gut. Da wir das jetzt abgehakt haben mit den Pissoir-Rinnen, würde ich sagen, starten wir einfach mal den Podcast, oder? Gato? Erneut ohne Intro. Ich hab's mir hier schon zurechtgelegt, aber ich spiele es einfach nicht ab.
Wir spielen es nicht ab, denn es ist was, something is cooking, würde man sagen auf Englisch. Wartet ab. Was passiert? Wir werden das Intro nochmal natürlich eventuell neu aufnehmen, aber dazu...
Sagen wir es einfach nur, weil wir es einfach noch nicht geschafft haben, oder?
Weil der Knopf kaputt ist, das wäre auch geil. es muss erstmal alles in trockenen Tüchern und dann Step by Step und so weiter und so fort. Aber trotzdem sage ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Und wer ganz gute Ohren hatte, der hat eventuell auch eine weibliche Stimme gerade gehört. Denn nicht nur Muchel und ich, Gato, sind da, sondern auch Pia. Herzlich willkommen, Pia.
Hallo, danke schön.
Herzlich willkommen.
Pia hat uns, wie tatsächlich sehr viele andere bei Instagram,
Diverse Leute,
bleiben wir dabei, bei Instagram geschrieben, auf unseren mehr oder weniger spontanen Aufruf, dass Bones ja jetzt raus ist, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und wir eigentlich noch eine vierte Person suchen. Und da hat Pia sich gemeldet und meinte, mit deinem Arbeits-Background als Redakteurin in Hamburg, ist auch immer wichtig, in Hamburg zu sein und nicht irgendwo anders, weil wir nehmen ja alle immer hier vor Ort auf und machen nicht so technisch Bildschirm, bla bla. Würde das ja vielleicht ganz gut passen. Deswegen haben wir dich eingeladen.
Mich hast du mit was anderem überzeugt.
Und zwar?
Tatsächlich mit dem, dass du geschrieben hast, dass du zwar vielleicht nicht die besten Statistiken irgendwie im Petto hast oder immer weißt, aber zumindest, wenn du sie weißt, dann sind sie richtig.
Ja, genau.
Und hat es in Klammern halt Bones geschrieben.
Ja. Ja, ist gut. Das ist gut. Nicht nur Bauchgefühlstatistik, sondern Recherchestatistiken.
Bei Bones war ja immer sehr viel Bauch.
Ja, richtig. Das ist korrekt. Also hinterher, ich hatte mich dann einfach direkt mal die Idee gehabt, dich zu fragen, unser nächster Gegner, dass du da ein, zwei Punkte recherchierst, und Muchel ist...
Ja, ich Hausaufgaben aufgegeben.
Ja, dachte ich mir, why not, wenn man schon eine vom Fach hat,
Ja. Wir
machen es nie.
Nee.
Und ich sehe hier, Muchel, du guckst diese drei DIN A4 Zettel mit großen Augen an, ne? Haben wir noch nicht gesehen, sowas?
Nee. Punktgröße 12 und komplett, komplett voll und handschriftlich noch Notizen dran.
Ja, nein, aber es, wow. Ist, es ist eigentlich nur.
Messlatte ist hoch hier, ja, ich merke ich schon.
Natürlich vorbereitet, ist doch klar.
Ja, ja, wir auch.
Das ist gut. Richtig,
ich aber hab, da. Ich habe jetzt gerade vor der Folge tatsächlich das erste Mal gemerkt, Gato ist eigentlich auch immer. Ja, also für mich hat er sich immer vorbereitet und hat immer so eine. Auf seinem iPhone immer in, wie heißt denn das, in diesen Notizen. Notizen. Hat er sich immer so eine Liste gemacht. Und ich fotografiere das gleich mal oder ich stelle es gleich mal in unsere Story rein. Und da sind immer unheimlich viele Notizen. Und ich denke immer, alter Schwede, hat der sich vorbereitet auf diese Sendung und komme mir immer ein bisschen blöd vor, bis ich heute mal geschnallt habe, dass diese Notizen.
Sind eigentlich alte. Es sind tatsächlich alte. Es ist nur, warte, wo ist denn das? Hier. Das sind nur dieser kleine Part sind die neuen. Ansonsten habe ich mir noch so, ja, eigentlich nicht gelöscht. Das ist es. Das ist das Geheimnis, warum es
okay,
so viel
aussieht. Okay, fühle ich mich auch gar nicht so schlecht, dass ich mich wie immer nicht wirklich vorbereitet habe und nur die ganzen Fragen von euch und Themen quasi aus der Instagram-Story vorlese und irgendwelche klugen Kommentare dazu gebe. Aber ich war ja letzte Woche im Urlaub und ich habe die Folge gehört und ich muss sagen, hat mir gut gefallen.
Danke. Immerhin einer, der die Folge hört.
Tatsächlich. Und nicht so wie andere, die, wenn sie im Urlaub sind, unsere Folgen nicht hören. Hat mir gut gefallen. Und ich fand es gut, wie ihr es die ganze Zeit umschifft habt, dieses Thema, wo eigentlich diese Informationen herkommen. Und
Meffert und,
ja, Meffert und Co.
Ja, ja. Wo, ich weiß auch nicht genau, wo sie jetzt herkommen.
Ich weiß sie auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jonas Meffert diese Woche Ciao sagen wird aus Hamburg und nach England gehen wird zu Tim Walter.
Also heute war im Training nicht dabei, hat wohl aber Belastungssteuergründe, ne? Also hat zumindest das Armblatt geschrieben, sagen wir mal so.
Wenn du am Wochenende ein Spiel hattest, dann kannst du am Montag auch erstmal die Belastungspause machen.
Sagst du dem Arbeitgeber auch, ne?
Ja, mache ich, ist bei mir auch so. Montags ist bei mir Homeoffice.
Das ist eine Belastungssteuerung zu Hause. Alles gut. Ja, also hier aber steht
eins
nur.
Macht jeder seins.
Ja. Hull City erhöht den Druck. Also ich meine, das ist auch der Druck mit 300.000 war jetzt.
Naja, da.
So der offensive Druck, den wir am Wochenende hatten. Da
was
muss man ein bisschen,
glaubt ihr, bei wie viel lassen sie ihn ziehen?
Millionen muss es schon sein, ne? Also im siebenstelligen Bereich. Also eigentlich hätte ich vorher gesagt, so. 1 bis 3.
Ein bis drei? Also ich glaube, wenn wir 1,5 Millionen bekommen, dann können wir sehr froh darüber sein.
Er stand also, jetzt ja.
Stand jetzt ja. Und ich meine, wie lange hat er noch Vertrag? Ich weiß es nicht. Ein Jahr, glaube ich. So.
Ja, das ist natürlich das Ding. So, ne? Danach ist er halt eh weg, deswegen.
Ja. Und ich meine, für ihn ist es das eigentlich der letzte große Vertrag, den er noch irgendwie abschließen kann. So. Ich meine, er ist, wie alt ist er? 29? Mhm. Wird dieses Jahr tatsächlich in wenigen Tagen wird er 30 am 4. September und dementsprechend, ja, glaube ich.
Ja, aber der kann ja, er besticht ja nicht durch seine Schnelligkeit, ist ja so ein.
Naja,
ich sag mal, ein Toni Kroos, der könnte auch noch mit 34 gute Leistungen bringen.
Aber er ist schon wichtig für unser Spiel. Ich finde, wir merken schon jedes Mal, wenn er nicht da ist, dass er fehlt. Er ist einer, der nicht so ein Hurra-Fußballer, weißt du, der drei Leute aussteigen lässt und irgendwie, weiß nicht, der große torgefährlich ist, aber er ist wichtig fürs Spiel. Er ist einfach so ein Mittelfeldmotor, den du brauchst.
Kann den Laden, den Sechser laden auf jeden Fall, das defensive Mittelfeld kann alleine schmeißen. Und zumindest unter dem Walter System. Deswegen ist er vielleicht auch für Tim Walter so begehrt. Also das Problem ist, wer ersetzt ihn? Ne? El Fadli ist ja noch verletzt, beziehungsweise ist, glaube ich, also hat individuell trainiert mit Reha-Coach, bla bla, wird fürs Wochenende, denke ich mal, reichen. Reis hast du, aber
Poreba,
ja. Aber Reis geht mir, um erstmal da zu sein, der nervt.
Wo war er in Hannover?
Ja. Das ist die berechtigte Frage, wo er war. Er war irgendwie auf dem Platz, aber irgendwie dann auch nicht. Und zwar, es war nicht das erste Spiel. Es sind viele, die jetzt wirklich gesagt haben, so Reis nervt, bla bla bla, finde ich auch.
Ja, was heißt denn, der nervt? Ich finde, das ist immer so ein doch sehr, sehr.
Ja, er will dann, man hört ja manchmal, er will weg, dann hat er nervt dann auch, weil er eigentlich viel mehr Talent hat, als das, was er auf die Platte bringt. Dann ist er jetzt auch kein Jugendspieler mehr, ich glaube 24 ist er, geworden 24. im Juni und du denkst so, ja klar, der hat irgendwie Potenzial und war irgendwie mal Top 5 Marktwerte der zweiten Liga und so, aber der kriegt halt keinen Durchbruch hin, irgendwie Stand jetzt, und spielt total unter seinen Möglichkeiten, und das ist eigentlich das, was nervt. Also wenn das jetzt irgendwie so ein Spieler wäre, weiß nicht, wo ich sagen würde, so
Mbadé.
Wie bitte?
Mbadé.
Ja, nee, ich wollte so ein, ich sag mal, so ein Moritz Heyer, wo man sagt, ja, da ist auch jetzt irgendwie so weiter höher geht's vielleicht nicht, ist jetzt an seinem Leistungsmaximum angekommen, den Stiefel spielt er runter und erste Liga wird dann irgendwann schwierig. Aber so ein Reis kannst du ja in die erste Liga rein theoretisch stecken, und dafür krüppelt er hier in der, bei uns in der zweiten Liga echt gut rum.
Ja, vor allem, was macht seinem Kopf so Probleme, dass er nicht spielen kann? Also
ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube.
Ich glaube, was. Er möchte gerne weg und er findet einfach keinen Verein, der ihn haben will oder der das zahlt, was er gerne möchte, oder zu den Bedingungen, die der HSV ihn ziehen lassen würde. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ihn vom Kopf her vielleicht einfach so belastet, dass er das nicht auf die Kette bringt. Und
also wir halten fest, Reis, Elfadli, Poreba wäre der Ersatz, wenn wir momentan weiterhin mit einer Doppel-6 spielen, dürfte davon aber auch keiner ausfallen. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen zaubern, wer da irgendwie auf die Doppel-6 geht.
Mohaya als Allrounder, der natürlich irgendwie überall irgendwie gefühlt einsetzbar ist, hat auch schon auf der 6 gespielt. Also
man kann natürlich auch mal einen verpflichten. Also das ist ja auch immer noch im Raum, dass dann eventuell jemand kommt. Ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, aber da lassen wir uns nochmal überraschen. Was gab es sonst noch bei der Aufstellung? Pfarrei hat gespielt aufgrund seiner guten Leistung im Pokal, hat es okay gemacht, aber gut, es war jetzt keine herausragend, ehrlich gesagt, gegen Hannover. Da habe ich ein Zitat gelesen, auch ganz interessant. Wir hatten ja schon mal gesagt, so die Aussagen nach dem Spiel, man kann sie so und so lesen, ne? Also wenn man sie gegen den Trainer lesen will, dann kann man sie gegen den Trainer lesen. Wenn man sie sagen, also man kann sie aber auch lesen, so okay, also wir stehen da voll hinter, wir haben als Mannschaft das einfach schlecht gemacht. Und der hat sowas irgendwie sinnbildlich gesagt, so nach dem Motto, immer wenn er den Ball hatte, war er platt, weil er davor so viel laufen mussten, also sie mussten halt so viel hinterherlaufen. Und
das ist aber für mich schon ganz klar gegen den Trainer und gegen das System, was sie spielen. Also ich finde, das für mich ist
ja, immer mehr
der Eindruck, dass Baumgart gefühlt die Mannschaft verloren hat, die Kabine, und die Spieler nicht happy sind mit dem, wie sie gerade mit dem System auftreten. Und also ich finde, das siehst du auch, ne? Also die Körpersprache bei den Spielern ist irgendwie.
Wenn das tatsächlich so ist, ja wirklich Alarmstufe Rot, muss man sagen. Also wenn die Spieler, das war ja unter Walter zumindest, waren die Ergebnisse nicht besser, ähnlich, aber da stand ja die Mannschaft immer komplett hinter dem Coach. Mhm. Eigentlich bis zum letzten Spiel, weil die wahrscheinlich auch irgendwie Bock auf den Fußball hatten, so Ballbesitz irgendwie dominieren, und das bringt wahrscheinlich auch einfach mehr Spaß als dieser Fußball jetzt, so ein bisschen defensiver, abwartender, schnelles Umschaltspiel, irgendwie viele Flanken, die
nicht kamen. Und dem Gegner auch das Spiel überlassen, ne? Also den Gegner das Spiel machen lassen und eher auf die Konter warten. Aber wenn die Konter nicht kommen oder die Mannschaft dafür gefühlt nicht ausgelegt oder das nicht umsetzen kann, was man ja gegen Hannover jetzt schon nicht sehr, sehr stark gesehen hat, dann macht sich natürlich auch Frust bei den Spielern breit, ne? Also am Ende des Tages, klar, sie spielen für unseren HSV und aber sie spielen auch für ihren Marktwert, für ihre Karriere. Und wenn sie in diesem System nicht glänzen können und nichts dafür tun können oder in dem System nichts für sich selber auch tun können, dass sie selber da glänzen können, dann kommt natürlich auch Frust auf.
Ja, noch äußert er sich immer so ein bisschen verdeckt. Die Frage ist, ob mal jemand überhaupt aus der Deckung geht, ob sich das jemand traut oder halt auch mal intern sagt, so, ey, komm mal, so geht das nicht. Intern sagen die Akteure noch, hört man so ein bisschen rein, ja, ist doch eigentlich alles ganz okay. Hannover hat ja auch nicht so viele Chancen gehabt, wir haben eigentlich nicht zugelassen, also wir sind jetzt endlich mal defensiv kompakt. Nun gut, dieser Elfmeter, individuelle Fehler, Schonlau, aber ansonsten spielen wir eigentlich kompakt und wir müssen offensiv, wenn jetzt vielleicht Glatzel wieder ein bisschen mehr kommt und die Mannschaft das noch mehr verinnerlicht und sich nicht so sehr zurückdrängen lässt, dann müssen wir offensiv ein paar mehr Akzente setzen und eigentlich grob alles okay.
Apropos Schonlau. Also, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dass die Spieler irgendwie vom Kopf nicht da sind und eigentlich unser Mr. Zuverlässig Schonlau, der sich eigentlich immer in die Mannschaft, für die Mannschaft stellt, auch für den Trainer immer jemand war, der als verlängerter Arm, als Captain natürlich auch vorangeht, der auf dem Spiel also so eine dämliche Aktion bringt, also da spielt für mich irgendwie ganz viel mehr Frust als nur, dass er nicht hinterherkommt, sondern für mich ist da mehr im Argen, wenn ich das so deute, als nur das verlorene Laufduell gegen, wie hieß der Hannoveraner, der Schnelle.
Hörst du die Nummer 1? Rechts, vorne.
Negang Kamm oder so.
Ja, das Ende wird, glaube ich, nicht mitspielen. Oder
Gang Kamm, ja. Also da spielte für mich irgendwie gefühlt mehr mit rein. So, also was ich daraus gedeutet habe, und das natürlich immer, ne, wir sitzen auf dem Sofa und oder sind im Stadion und sind irgendwie die 20.000 Trainer, die dieses Spiel analysieren. Aber trotzdem für mich die Körpersprache, das kenne ich von Schonlau so nicht. Und für mich spielt er da ziemlich viel Frust irgendwie rein und dann irgendwie der Elfmeter und dann noch die gelb-rote Karte, also da passte für mich irgendwie so gar nichts zusammen. Und das ist irgendwie dieses Bild. Ich habe mich dann gefragt, wie sind die vier Punkte vorher zustande gekommen? Hatten wir einfach, also waren die Gegner wie Hertha und wer war der andere noch?
Köln.
Waren die einfach so schlecht, dass wir, und wir haben einfach nur eine gute Halbzeit gehabt, wie es ja de facto auch war. Und das hat in dem Fall dann bei den beiden Mannschaften gerade gereicht. Aber wenn die Köln und Hertha irgendwie ein paar Spiele später irgendwie an der Reihe gewesen wären, dann hätte es wahrscheinlich gegen uns gelangt und wir hätten keine 4 Punkte geholt. So, also da ist jetzt schon wieder viel.
Kann man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt nochmal 2, 3 Spiele später sind, dann sind wir vielleicht noch besser. aber ja, es ist interessant, dass man es eigentlich schon jetzt sehr negativ sieht. Das war ja auch die Gefahr mit dem vermeintlich schweren Start.
Ja, der grundsätzlich mit 4 Punkten ja erstmal ganz okay ist, ne? Also
ich habe das Gefühl, dass Baumi auch sich so ein bisschen angezählt fühlt. Also das ist nur meine Wahrnehmung, dass der bei den PKs zum Beispiel irgendwie noch mal bissiger und zickiger ist als sonst. Oder auch nach dem Spiel dieses immer vor die Spieler schmeißen und den Journalisten direkt irgendwie Vorwürfe machen, dass sie überhaupt Fragen stellen. Die Art und Weise verstehe ich einfach nicht, weil es gehört auch zu seinem Job und er muss sich darum kümmern, dass halt Fragen beantwortet werden. Und dieses krass passiv-aggressive, ich verstehe das einfach nicht. Also und keine Ahnung, das fand ich bei dem Hannover-Trainer tatsächlich sehr angenehm. Der hat so eine Ruhe ausgestrahlt und irgendwie Vertrauen in sein Team gehabt und der arbeitet da ja jetzt auch seit 2 Jahren oder so dran. Mhm. Und wir haben da irgendwie immer, weiß ich nicht, sehr laute Menschen
auf. Ja, Tim Walter war natürlich auch immer sehr laut, das ne? Stimmt, und das ist natürlich auch eine Sache, die immer irgendwie negativ aufgestoßen ist. Ja. Ich finde, bei Baumgart ist es immer noch so, finden es alle irgendwie immer noch so, ja, der ist halt so vom Typ her. Und, aber es kann sich auch schnell irgendwie das Blatt wenden.
Ja,
so,
voll. Ne? Und dann am Anfang mit der HSV-Bettwäschengeschichte und so, der hat ja dann schon die Herzen schnell gewonnen. Aber ich finde, gerade habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen kippt.
Mhm. Es ist halt schwierig, was wir auch schon mal meinten, wenn du so defensiv spielst, und dann die Punkte nicht kommen, dann ist halt immer das Geschrei groß, als wenn du offensiv spielst und die Punkte kommen nicht. Ich glaube, dass er vor der Saison bewusst mit seinem Trainerteam gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mal so, wir ziehen das halt durch, dieses defensiv kompakte Umschaltspiel. Das kam ja als Ansage. Es war ja auch irgendwie war es ja schon auch eine Schwäche von uns, so, wir wollen weniger Tore fangen, wir müssen kompakter stehen, wir können nicht immer überlaufen werden, wir müssen irgendwie eine zusätzliche Absicherung und vorne irgendwie Glatzel, Selke, so eine, ihr macht schon die Dinger irgendwie schon, vorne machen wir mit unserer individuellen Klasse schon irgendwas rein. Das war ja schon der klare Plan, es gab ja auch so ein Video jetzt hier von, was ich ihm zugeschickt oder gesehen habe, von Jonas Hector, wo der meinte, der Köln-Spieler, so der, also wow, dass Baumgart nochmal so defensiv spielen lässt, das hätte er gar nicht für möglich gehalten. Heißt ja, er muss sich wirklich aktiv hingesetzt haben mit seinem Trainerteam und gesagt haben, okay, wir machen jetzt diesen Plan, weil ansonsten, wenn er seinen normalen Plan einfach durchgegangen wäre, dann hätten wir eine andere Taktik. Also da wird er sicherlich auch dafür Rückendeckung noch haben von den Funktionären. Die Frage ist halt, wie lange, weil wenn die Punkte da nicht kommen, dann wird halt, so wie man das bei den Instagram-Fragen hier sieht, alle nervös. Also Steffen, gut, man doch so, wie lange gibt ihr Baumgart noch? Oder Moritz Feldhusen, braucht der Kader noch Neuzugänge? Sonnenschein, ist Baumgart noch der Richtige? Also da sind super, super viele, die...
Baumgart spielerischer Ansatz, wo ist der eigentlich? Also ja.
Man kann ihn schon erkennen. Also man kann ihn erkennen, er ist halt momentan nicht so richtig erfolgreich. Aber dieses kompakte Defensive und wir lassen nicht viele Chancen zu, stimmt ja auch. Das Problem ist, die machen dann halt aus wenig Chancen dann irgendwie doch die Tore und wir sind halt vom Tor nicht so richtig konsequent. Wir haben ja auch immer unsere Chancen, die man irgendwie machen können. Das sind ja nicht, dass wir...
Geht der Ball von Selke, der Kopfball, wenn der reingeht, ich meine, ne? Also.
Dann ist das Spiel ein anderes.
Ja, klar.
Aber ja, es ist...
Ich hoffe tatsächlich, dass Bobby Glatzel am Wochenende so weit fit ist, dass er, ich glaube, der wird von Beginn an spielen. So. Ja,
Baumi hat, glaube ich, schon, einen Hint nach dem Spiel gegeben und meinte, er ist sich relativ sicher, dass der aufgestellt wird, ja, von Anfang an. Ja.
Also muss er auch. Also ich glaube, da kommt er gar nicht drum rum. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie gegen Münster die Aufstellung sein wird und ob er mit einer Doppelspitze mit Selke und Glatzel spielen wird. Das könnte
ich mir irgendwie vorstellen.
Ja, also... Könnte man jetzt schon als Verzweiflungstat, dass er jetzt schon mit der Doppel oder dass er da jetzt am System und keine Ahnung, aber.
Ja, was ändern? Beide sind fit.
Ja, muss er. Also klar, wenn du zwei so eine Spieler im Sturm hast, dann wäre es blöd, sie nicht zu bringen.
Und so, deswegen, ne, hat der Selke ja auch geholt letztendlich, oder? Er will die schon auch mal zusammen sehen. Ja,
denke ich auch. Zusammen plus auch Glatzel mal ein bisschen Beine machen, dass er da auch mal scoren muss.
Trotzdem, das Spiel war nicht geil, hat wenig Spaß gemacht. Ich habe extra meinen Flug umgebucht, dass ich das Spiel noch sehen konnte. Leider, meine Regierung war nicht...
Okay, den ganzen Tag umgebucht oder nur so ein bisschen nach hinten?
Naja, nee, wir wären eigentlich erst kurz vor 9 gelandet und wir haben so umgebucht, dass wir jetzt wann waren wir? Ich glaube um 16:30 waren wir wieder in Hamburg.
Ja, gut.
Und dann konnten...
Ich dachte, sonst wäre das Geschrei natürlich groß, wenn irgendwie erst Sonntag oder sowas oder Samstag oder so.
Nee, das hätte ich auch nicht durchbekommen. Ich hatte noch versucht, irgendwie nach Hannover umzubuchen, um dann da noch schnell starten. Ja. Da war die Regierung...
Fliegt leider nur nach Hannover, sorry, wir müssen dann da. Und ich habe auch schon alles Hotel gebucht oder Mietwagen schon bereitgestellt. Ja. Spiel war ja früh.
Aber da hat die Regierung nicht mitgemacht. Da, naja. Aber zumindest haben wir es dann auch auf dem Sofa gesehen und ja, hätten wir doch lieber ein paar Stunden länger in San Francisco noch verbracht, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber nun gut.
Da war es aber gut. War es auch beim Fußball da irgendwo, oder?
Nee, war leider kein Spiel. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir wir haben so einen Roadtrip gemacht von San Diego hoch nach San Francisco. Und ich wollte eigentlich in L.A. wollte ich
Reus
das erste Spiel sehen. Aber
hat direkt geknipst und Vorlage.
Und Vorlage gemacht. Und das, obwohl er erst, weiß ich nicht, in der 75. oder 70. oder was eingewechselt worden ist. Also den hätte ich gerne gesehen, aber leider war an dem Wochenende spielfrei, wo wir da waren. Dementsprechend hat es nicht gepasst. Aber ja, man ist ja bestimmt nochmal da drüben. Also. Und den Länderpunkt habe ich schon. Also ich war jetzt nicht so heiß darauf, nur wegen dem Spiel dort den Urlaub zu machen oder so zu legen. Ja.
Benesch hat auch direkt geknipst.
Ja, gesehen? Tatsächlich, ja.
Wer?
Benesch.
Benesch, ja. Eingewechselt.
Berlin, ja.
Eingewechselt und
direkt gezündet.
Mit seinem schwachen Fuß, dem rechten, ja, hat er geknipst. Ja, da habe ich auch gleich gedacht, so, ach Mann ey, das war schon, ist schon ein guter gewesen.
Ja, voll. Auf
jeden ist ein guter, Fall. Definitiv.
Gut.
Gato.
It is.
Was gibt's sonst an der Transferfront? Sahiti! Sahiti!
Hast du ein Gerücht, ne? Oder
ja,
was?
Er hat zumindest.
Wer ist das?
Ein Kroate von, ich glaube, Hajduk Split. Boah, jetzt, da muss ich selbst gerade mal nachgucken. Sahiti.
Wo spielt er?
Ja, ich glaube bei Hajduk.
Nee, ich meine, welche Position?
Linksaußen. Linksaußen, ja. 2,3 Millionen, Marktwert, 25 Jahre alt, Kosovo, kommt aus dem Kosovo, so 1,74 groß, spielt bei Hajduk Split und hat heute gesagt, das war sein letztes Spiel für Hajduk Split, also der ist sich ganz sicher, dass er wechseln wird.
Hat er heute gesagt?
Genau. Und ist links, kann aber auch rechts außen spielen, ist aber eher links außen, ist eigentlich so die Dompe. Position, wundert mich ein bisschen, aber
Dompe noch verletzt?
Oder vielleicht auch nicht beständig genug, dass er seine Leistung immer aufs Spielfeld bringt, dementsprechend macht er ihn vielleicht...
Hast du ja Balde, Dompe gut mit Balde, weiß nicht, ob du da direkt aufsteigst, Özcanali auch in der 88. wieder gebracht, da dachte ich auch so, also...
Warum?
Auch mit den Auswechslungen. Ich finde, dass Baumgart da irgendwie nicht, manchmal nicht so das richtige Händchen hat. Ich verstehe es dann auch nicht. Also
Glatzel, 70. Ich meine, gut, der stand auch ab der 65. da, aber der muss dann auch ab der 55. da stehen und dann spätestens der 60. reinkommen.
Aber Özcanali, für mich ist es einfach nur nochmal so ein Schaulaufen, um zu hoffen, dass man ihn für mehr Geld irgendwie noch oder für überhaupt verkauft bekommt, so.
Ja, also finde ich auch.
Özcanali ist ja für Karabek gekommen und ich habe mich irgendwie sehr gefreut über Karabek, weil der richtig sauer war und der hatte richtig Emotionen gezeigt und war nicht so wie viele von den anderen irgendwie immer so ein bisschen emotionslos, da fehlt mir ein bisschen das Feuer und bei ihm habe ich irgendwie gesehen, er war richtig angepisst von sich selber wahrscheinlich und der ganzen Mannschaft, von dem Ergebnis und hätte gerne mehr gezeigt und das sehe ich im Moment bei Muheim und bei Karabek und ich würde gerne mehr davon sehen, ehrlicherweise.
Muheim muss ich auch sagen, Muheim gefällt mir tatsächlich ganz gut, für mich der Gewinner im Moment so aus der Vorbereitung und den ersten Spielen, hat schon in der Vorbereitung durch seine Ecken, die deutlich besser kommen, dann Freistöße und so, also ich finde, der hat sich ganz gut gemacht, also auch schon zum Ende der letzten Saison hin, auf jeden Fall sehr viel
Aufwand. Ist mal einer, der besser geworden ist beim HSV, ne? Ist irgendwie so Reis und Verrei, alles okay, gut, ne? Aber so der graue HSV-Schleier zieht dann auch irgendwie die in ihren Bann rein und man wünscht sich so wo du es gerade gesagt hast, so ein Karabek, so ein, der noch irgendwie sauer ist, der motiviert ist, so dass so war Reis ja auch mal. Und jetzt ist er irgendwie, weiß ich nicht, hat der HSV ihn verschlungen.
Was glaubt ihr? Also ich meine, das ist jetzt, wer wird hier schon wieder gefordert als Trainer?
Ich sehe es, glaube ich, parallel.
Ja?
Holt Tim Walter zurück oder was?
Nee. Also. Ein anderer Evergreen. Ein totaler Evergreen.
Magath?
Natürlich.
Wer fordert das? Der hat wirklich keine Ahnung.
Ah, Yannick.
So ein Interview, wo Jürgen Klopp sagt, dass damals noch als BVB-Trainer, dass der HSV sein Angstgegner ist. Und da habe ich auch schon ein paar Stimmen gehört, die sich Jürgen Klopp beim HSV
wünschen. Ja.
Würde ich nicht Nein sagen, muss ich
sagen. Nein, natürlich nicht. Aber wir wollen die Trainerdiskussion gar nicht aufmachen, um Gottes Willen, nicht nach 3 Spieltagen.
Aber wir könnten einen schuldigen, haben wir schon mal, wenn es laut Marius geht, denn er schreibt, seit Bones Abtritt geht es bergab. Auch das noch, Bones!
Auch das noch.
Mann!
Aber Leute, es ist erst eine Niederlage, ne? Wir wollen
jetzt
alles mal.
Aber die Spiele waren trotzdem bisher nicht überzeugend.
Das
ne?
stimmt. Das
so,
stimmt.
Also wenn du es so siehst, haben wir jetzt von 3 Spielen haben wir 2 gute Halbzeiten gesehen und das war's so. Und der Pokal, naja, ne?
Da hat es mich überrascht, dass wir wirklich so deutlich gewonnen haben. Jetzt beim nächsten Spiel, ich meine, ich wurde ja noch ausgelacht von meiner Prediction, 4 Punkte nach 4 Spielen.
Ich habe auch noch dran gedacht.
Ich kann es mir nicht vorstellen und eigentlich sind das jetzt ja die Spiele, wo, glaube ich, in der Vorbereitung der Fokus drauf gelegt worden ist, wo Baumgart ja auch noch O-Ton bei Köln gesagt hat, O-Ton nicht, aber so sinngemäß, Köln ist zwar gut, dass wir es jetzt gewonnen haben, aber wenn wir die Spiele gewinnen, ist gut, aber es ist das i-Tüpfelchen, wir müssen halt die Spiele gegen die Aufsteiger gewinnen à la Münster und das steht Samstag um 13 Uhr an. Und Pierre, da hast du ein, zwei Sachen, also jetzt nicht zu tief, ne? Aber ein, zwei nur, weil ich wenn ich hier deine 4 Zettel sehe, dann da hast du, glaube ich, so ein paar Sachen denotiert zum Gegner, denn ich muss gestehen, ich habe gar keine Ahnung, was Münster.
Naja, ich finde, also.
Sag mal, was Münster. Spielen also, offensiv, spielen defensiv, spielen sie Hurra-Fußball? Kennst du einen Spieler?
Doch, Nemeth spielt da.
Ja, richtig.
Stimmt, Torm.
Ja, nee, aber dann für mich ist ich zumindest Preußen Münster, was ist auf jeden Fall, soweit, wenn ich es richtig informiere, auch Gründungsmitglied auch von der Bundesliga.
So ist es.
So, also es ist zumindest ein Verein, der Tradition hat und ist jetzt nicht so ein dahergelaufener Red Bull, Rasenball, Sport, schieß mich tot Verein, der irgendwo aus der Konserve geschossen worden ist. So. Deswegen ist schon ein Verein mit Tradition und bringt auf jeden Fall ordentlich Fans mit. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr lautes Spiel, weil die gegnerischen Fans mit Preußen Münster, die werden bestimmt mit 6.000 Fans werden kommen.
5.696.
Auf dem Cent genau, hätte ich beinahe gesagt. Die werden auf jeden Fall ordentlich Alarm machen und ich denke mal, das ist ja nur das Auswärtskontingent und ich denke, dass sich da einige auch so noch eingedeckt haben. Also ich würde mal tippen, dass bestimmt 8.000 Fans von Preußen Münster im Stadion sein werden. Also das wird ein guter Auswärtssupport werden und die werden nicht leise sein. seit Ewigkeit mal wieder beim HSV. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal in Hamburg gespielt haben.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die einfach Bock haben auf diese Spiele, weil ich habe nur ein Interview gesehen von einem in der PK, der gesagt hat, einem der Spieler, dass die sich auf diese Spiele wahnsinnig freuen, weil die seit 33 Jahren nicht in der zweiten Liga waren. Und das fühlt sich halt für die an wie erste Liga-Fußball, wenn du gegen Hertha, den HSV, Hannover und Co. irgendwie rangehst. Gegen Hannover haben sie auch schon gespielt. Sie haben besser abgeschnitten als wir, weil sie haben nur 0-0 gespielt und nicht verloren.
Ja, ist, so
ist der einzige so bitter Punkt, den sie bislang eingefahren haben.
Wie viele Tore? Ein Tor nur bisher, ne?
Ein Tor bisher, ja. Und, aber da kommt vielleicht jetzt unser Glück. Also wir haben zwei Asse im Ärmel sozusagen. Erstmal spielen sie jetzt am Dienstag DFB-Pokal gegen Stuttgart zu Hause. Das könnte ganz schön anstrengend werden für die Münsteraner. Ich hoffe, dass Stuttgart sie so ein bisschen,
bisschen fordert,
bisschen platt spielt. Ja,
ja, genau. Und ansonsten
ganz kurz einmal für die Statistiker hier unter uns. Das letzte Spiel gegen Preußen Münster war am 7.9.1974 im DFB-Pokal in der ersten Runde, was wir 4-0 gewonnen haben. Und das letzte Bundesligaspiel, wo Preußen Münster quasi bei uns gespielt hat, war am 11.01.64.
Krass.
Also 60 Jahre her.
Krass.
Haben wir schon mal verloren gegen Preußen Münster? Ich hoffe nicht.
Das weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt. Also
Das hat der Kommentator auch jetzt vom Hannover-Spiel gesagt.
Tatsächlich, am 13.05.51 haben wir 3-1 gegen Preußen Münster verloren. Es gab sowieso erst 5 Spiele gegen Preußen Münster.
Krass.
Inklusive DFB-Pokal. Und jetzt bitte, was hat der Moderator gesagt?
Nee, ich wollte nur sagen, dass sowas immer, wenn man mit solchen Fakten um die Ecke kommt, bedeutet das eigentlich immer nichts Gutes. Weil ich finde jetzt gegen Hannover hat der Typ auch gesagt, irgendwie das letzte Mal vor 50 Jahren dreimal in Folge gegen Hannover gewonnen und dann dachte ich schon, ja toll, super, dann, danke
heute, wirklich. Das mag ich auch immer nicht, diese Statistiken.
Das Preußenstadion hat 12.000, knapp 13.000 Plätze, das ist noch so ein, das ist hier wie so weiß nicht, irgendwie so ein Bundesjugendspieler nach Sperrt, so sieht das aus.
Ja.
Aber irgendwie geil.
Ja. Was aber noch dafür spricht, dass wir vielleicht eine Chance haben.
Ja.
Spaß. Aber dass es vielleicht doch ein Sieg werden könnte und vielleicht auch ein höherer. Die haben einen Spieler bei Münster, Band Matz, der leider aufgrund von Kreuzbandverletzungen ausfällt und der hat bislang das einzige Tor erzielt. Also
perfekt.
Jetzt kommt Nemet. Wahrscheinlich macht er gegen uns. Wahrscheinlich macht er gegen uns das Spiel seines Lebens und auf einmal. Aber er ist ja nur ausgeliehen. Also insofern soll er das gerne machen. Ja.
Ja, Herr Münster. Also ganz ehrlich, ich sag mal so, das war auch eine Frage oder ein, zwei Fragen bei Insta, wenn irgendwie die nächsten zwei Spiele verliert, dann wird es eng für Walter. Also sollten wir da jetzt nicht gewinnen, dann wird es schon eng in meinen Augen. Walter, sag ich mal noch. Baumgart. Also nicht eng, dass er direkt gefeuert wird, aber das müssen wir gewinnen. Also das ist Münster.
Aber weißt du, was sie für Fußball spielen, Pia?
Ja, also schon eher defensiv. Die lauern viel auf Kontersituationen und Standards. Also der Captain Marc Lorenz, der verwandelt immer die Standards und der schießt wohl auch nicht schlecht. War vorher beim KSC, hat auch schon viel zweite Liga-Erfahrung, glaube ich. Ja, also darauf sollten wir schon aufpassen.
Okay. Ah, der cool. Also wir haben eine 1,4er Quote auf Sieg. Da kannst du wirklich jetzt mal den Tau hier auspacken und den Düsenjäger auf Sieg setzen, weil also der Einzige, der ein Tor geschossen hat, der ist noch verletzt.
Ja.
Gut, die haben irgendwie 0-0 gegen Hannover hingedödelt, aber ey, zu Hause.
Hat so viele seltsame Angstgegner. Ich weiß nicht, ob das so einer ist, weil die wissen, oh scheiße, wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind wir am Arsch, so nach dem Motto. Oh, ich weiß nicht.
Ja,
geht da trotzdem der Puls hoch.
Ja, guck mal, Münster hat zu Hause gespielt, auswärts haben die noch gar nichts geregelt bekommen. Also normalerweise ist es ein Klassiker in den letzten Jahren, dass wir da nicht gewinnen. Deswegen ist vielleicht auch die Quote noch mal 1-4, aber irgendwie jetzt durch den Pokalsieg gegen, wer war da so scheiße, gegen wen haben wir gespielt im Pokal nochmal? Wer war das? Egal. Erste Runde. Meppen. Da dachte ich auch so, okay, krass, dass wir da überhaupt mal so hoch gewinnen. Ist eigentlich nicht so unser Style. Ja, ey, sicherer Sieg. Also zu Hause. Und die Fans sind jetzt noch gut. Die sind eigentlich immer gut gelaunt, muss man sagen.
Hast du ja jetzt wieder in Hannover gemerkt, ne? Also, weiß ich nicht, 20.000 HSV-Fans. Es ist einfach alle mit Balkenschals, wurde vorher zu aufgerufen, ne? Das war das Motto. Und Stimmung war ja sensationell wieder, ne?
Man hat fast nur die HSV-Fans gehört die ganze Zeit. Also das finde ich wirklich so krass, wie viel Schmerz können Fans ertragen, und beim HSV sagen alle, ja, ich bin dabei, ganz vorne.
Ich finde nur immer, die Gefahr dabei ist, dass irgendwann dieser Support und diese bedingungslose Leidenschaft irgendwann insofern umschwenkt, dass man nur noch sich selber feiert und sich als Fans und die Fanszene und wie cool man ist und den Verein und die Spieler so ein bisschen und das Sportliche so ein bisschen verliert. Ne? Weil du sagst so, ja, okay, es macht eh keinen Sinn, auf das Sportliche zu schauen und jedes Mal dem Aufstieg wieder hinterher zu jagen und wieder nur Vierter zu werden. Wir ziehen unser Ding durch, wir feiern uns selber und kriegen lieber die Lorbeeren, dass wir einen geilen Support hingelegt haben. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Aber ja.
Ja, es ist für mich große Gefahr, weil ich finde, dass so manche Vereine trommeln ja einfach durch, ob gerade ein Torfeld oder nicht oder sowas. Also jetzt nicht viele, aber da denke ich immer so, ey, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Also man muss schon so ein bisschen situativ, und das ist also da, wenn das so ist, dann habe ich auf jeden Fall ein Riesenhals. Auf Insta schreibt auch Robin, kein Bock mehr.
Wenn das
mehr
so ist, dann ist es wieder komplett Friedhof.
Ja. Hier schreiben auch schon die ersten, kein Bock mehr, Digga. Grausiges Spiel. Ja, weiß ich nicht. Es ist...
Dann ist wieder komplett Friedhof, habt ihr aber mitbekommen, ne?
Nee.
Achso, okay, deswegen hatte ich es gerade gesagt. Das war jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern Hasenhüttl hat die eigenen Fans kritisiert.
Ah ja, doch, da habe ich ihn bekommen.
Genau, bei Wolfsburg. Und ja, das würde bei uns natürlich nie der Fall sein, dass irgendein Trainer sagen würde, dass die Fans nicht in der Mannschaft stehen. Aber Hasenhüttl hat es gesagt, dass bei ihm, also in Wolfsburg, und viele meinten so, dabei war der Support für Wolfsburger Verhältnisse gar nicht so schlecht. Aber ja, da seht ihr mal, was bei anderen Vereinen los ist. Da spielt Wolfsburg gegen Bayern München. Also eigentlich ja nun, ne, Wolfsburg natürlich kein geiler Verein, aber wenn Bayern München kommt, hast du natürlich viele namhafte Spieler und siehst Erstliga-Fußball, und dann hast du da ein Stadion in Wolfsburg. Wahrscheinlich war gerade Schichtwechsel und die Leute konnten nicht ins Stadion gehen, und die da waren, hatten die Tickets irgendwo geschenkt bekommen.
War das nicht ausverkauft? Doch,
das war natürlich schon was.
Da frage ich mich auch immer, was in Hoffenheim los ist. Wenn man da die Konferenz guckt und in Sinsheim in diesem Stadion, das ganze Stadion ist leer, und du denkst, so, es kann doch nicht sein. Und trotzdem haben sie gewonnen.
Ja.
Also insofern.
Ja, bei Wolfsburg, ja, gut, das sind aber HSV, es ist eigentlich wie jedes Jahr, ne, muss man sagen.
Naja, es ist ein bisschen anders, oder? Also, weil dieses Jahr in der Hinrunde bislang.
Du meinst, dieses Jahr ist es andersrum?
Ja,
die Hinrunde
genau,
ist nicht so.
Das ist meine Theorie. Wenn sie dann am Ende alles verfeuern und dann dafür, also ich meine, ich habe mir auch nochmal alte Folgen von euch angehört.
Oh Gott.
Und letzte Saison, die letzten Spiele waren ja eigentlich auch alle Katastrophe. Und vielleicht fangen wir dieses Jahr ein bisschen andersrum an und dann holen wir uns hintenrum die Punkte. Wäre mal schön, wenn man alle Punkte so einsammeln würde, die gehen, aber ist halt der HSV, ne?
Dann kommt ja vielleicht doch der Rückrundentrainer.
So. Ja, Weihnachten raus, Baumgart. Egal wer, egal aus, auch Klopp raus. es muss Weihnachten gewechselt werden und dann steigen wir auch auf. Also das ist das Safe. Bis dahin heißt es tatsächlich wie jedes Jahr, und nicht nur, weil der Podcast so heißt, sondern HSV, meine Frau, und die Frau ist leider eine, die häufig fremd geht. Man probiert wieder, man hofft, dass sie treu ist, aber dann wird man doch wieder, kriegt man den Dolch in den Rücken, und dann denkt man, ach komm, ist ja schon mal wie jedes Jahr. Es ist doch eigentlich kein Wunder, dass jetzt wieder so scheiße ist wie davor auch.
Aber was muss passieren, damit es nicht mehr so scheiße wird? Also was muss jetzt... Also wir hatten heute schon eine Nachricht bekommen, dass Klaus Koster, ist er noch der Richtige, ne? Also ist der Kaderplaner irgendwie, ne? Was passiert jetzt noch? Ich meine, Deadline für den Transfer ist jetzt 30. August, also sind jetzt nicht mehr viele Tage. Nee. So,
Freitag.
Was passiert bis Freitag? Es wird eine heiße Woche, ne? Also Neuzugänge, auf welchen Positionen muss noch nachgestafft werden? Innenverteidigung? Ist es auf dem Flügel?
Innenverteidigung, dann...
Defensiver Mittelfeldspieler?
Wenn man geht und Flügel, ich glaube, das sind so die Positionen. Jetzt würde ich da am liebsten sagen, okay, es können auch irgendwie so eine Reis, dann geh auch direkt und bla, dann noch einen irgendwie einen offensiven Kau holen. Schnell noch Umbruch. Ich glaube, ein, zwei neue würden uns sehr gut tun, auch weil die so ein bisschen, hoffentlich wie Karabek, so ein bisschen so einen frischen Spirit mit reinbringen. Dann würde ich dann als Klaus Koster oder Kunz mal in die Mannschaft reinhorchen. Ist die Mannschaft
gegen Baumgart oder nicht gegen Baumgart. Wenn sie jetzt schon gegen Baumgart ist, alle Alarmglocken an und schon mal irgendwie Plan B und C vielleicht verfolgen auf dem Trainerstuhl. Dann aber auch erstmal jetzt Füße stillhalten, gucken, wie wir jetzt gegen Münster spielen. Wer kommt danach? Danach sieht die Welt nämlich schon wieder anders aus. Wenn du jetzt irgendwie 2-3-0 gewinnst, dann
Kaiserslautern.
Kommt danach Kaiserslautern?
Ja. Auswärts.
Oh, das ist ärgerlich.
Oder? Glaube ich, ne?
Müsste eigentlich. Dann ist es danach, warte mal, ich guck mal kurz. Hast du Regensburg zu Hause?
Stimmt.
Guck mal, da hast du erstmal schon mal 2 Siege. Wenn du die beiden.
Länderspielpause noch, ne?
Wenn du die beiden gewinnst, also erstmal jetzt ganz wichtig, wenn Länderspielpause. Wenn du die beiden gewinnst, dann ist auch schon wieder alles in Ordnung. Dann hättest du 10 Punkte, genau, nach 5 Spielen. Du hast nochmal ein paar Trainingseinheiten mehr gehabt, die veränderlichen die ganze Geschichte und der Anfangswirbel, wo du dann sagen kannst, naja gut, was wollt ihr denn? Das war ja klar, wir hatten echt ein richtig schweres Auftaktprogramm, dafür haben wir das auch gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt sind wir drin in der Saison, ein Glatzel trifft irgendwie einmal, zweimal, die Mannschaft findet sich, die keinen Bock haben, sind dann auch hoffentlich jetzt gewechselt. Da würde ich auch echt sagen, ey, wenn ihr jetzt weg wollt, dann geht weg, so, weil ich gar keinen Bock mit sowas, so halbguten, irgendwie halbgaren dann zu trainieren, dann lieber irgendwelche, die hungrig sind und irgendwie da dann irgendwie in die erste Elf und Attacke. Also ich glaube, das wären so meine Punkte, die ich als Sportvorstand oder Kaderplaner, je nachdem, wer dann da sich angesprochen fühlt, machen würde.
Auch ein paar Abgänge sind natürlich noch im Raum, ne? Also man hat David, Suhun, Mikkel Bronsis und Öztunali nahegelegt, irgendwie andere Vereine zu suchen. Bei Suhun akzeptiert man wahrscheinlich nur eine Laie. So, da gibt es wohl auch mehrere Interessenten. Und
also die 4, da wird auch mal Kunst dran gemessen, wenn er da jetzt gar keinen wegbekommt, wäre schon Krise, ne? Also die sind ja auch gar nicht im Kader und nichts. Die muss jetzt auch mal wegbekommen. Mit Selke hat er jetzt einen ganz okayen guten mit Karabek auch Transfer gemacht. Keine Ahnung, was vorher schon irgendwie bei Karabek eingetütet war oder nicht, aber so, da muss jetzt auch mal noch mal ein bisschen was passieren.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie hier schon. Ich bin mir gerade so unsicher. Ich will gar nicht so viel negative Stimmung machen, aber ich habe irgendwie so bei Kunz irgendwie, ich werd mit dieser Situation oder diesem ganzen ja, wie das Ganze so abläuft, irgendwie immer noch nicht warm. So, ich habe irgendwie das Gefühl, er ist zwar da, aber irgendwie auch nicht so richtig. So, ich finde, ich sehe ihn auf vielen anderen Veranstaltungen, die auch nichts mit dem HSV zu tun haben.
Was ist denn so? Also
ja, denn irgendwie heute wurde irgendwo so ein Sportplatz irgendwo in einem Spüttel eingeweiht. Ah, ja, vielleicht war er als HSV-Vertreter da.
Ja, da muss Marcel Janssen hin irgendwie so. Der soll da irgendwie hinkriechen.
Ja, weiß ich nicht. Oder ne, Bernd Wehmeyer war auch da, vielleicht reicht das. Also ich finde, jetzt in so einen Phasen will ich nicht so eine Sachen sehen. Auch in
er sitzt auch immer am Handy, wenn er im Stadion ist. Immer wenn er gezeigt wird, chillt er gerade am Handy. Also ich meine,
ja.
Passiert, aber...
Ja. Also, weil es ist einfach nur so ein Gefühl, was sich bei mir irgendwie so ein bisschen einschleicht, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht so wirklich 100% beim HSV ist oder dass es nicht so rüberkommt. Also ich finde, das hatte man bei Jonas Bolt, hatte man nicht das Gefühl so, ne? Der war irgendwie 100% für den HSV so, ne? Vielleicht tue ich ihm auch total Unrecht und wahrscheinlich ist es so, dass ich ihm Unrecht tue, aber das ist so der Eindruck, den ich irgendwie in den letzten oder seitdem er da ist, habe, dass er da ist, aber irgendwie auch nicht. So, und das ging damit los, dass er, ne, immer noch als Kommentator und diese Jobs nebenbei, die hat er auch abgelegt und hat gesagt, nee, kann er nicht machen, er muss sich auf den HSV konzentrieren. Aber irgendwie werde ich dieses Gefühl nicht los, dass er hier noch nicht so richtig angekommen ist. Und ich habe mal versucht, irgendwie so nochmal mich ein bisschen umzuhören und vielleicht kriegt man nochmal was so aus der Geschäftsstelle zu hören. Aber habe ich noch nicht so, wie da die Vibes sind. Ne? Also bei Jonas wusste man irgendwie, alle waren komplett hinter ihm und die Geschäftsstelle hatte er hinter sich und waren alle traurig, als er gegangen ist. Wie es jetzt gerade mit Kunz ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht hört man da in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen was irgendwie von ein paar Leuten.
Er könnte mal hier in den Podcast kommen, dann können wir da die ganze Geschichte klarstellen.
Ich finde das nicht, nee, möchte ich nicht, weil ich finde immer, wenn du die Leute so im Podcast hast, danach bist du irgendwie Fan.
Ja, oder auch nicht. Also ich meine, oder ist auch gut, wenn man danach Fan ist, dann bist du wenigstens Fan. Ja. Dann bist du positiv eingestellt gegenüber dem HSV.
Ja, weil dann sind die anderen, dann immer so brainwashed.
Ja, aber dann sind doch die anderen 30.000, die das Ding hier hören, sind dann auch brainwashed und dann geht's insgesamt voran.
Oder hattest du mal einen Gast, wo du danach nicht mehr so Fan warst?
Ah, nee, ja, Leistner ein bisschen.
Ja?
Ja, ich war irgendwie Feuer und Flamme für ihn. Ich finde ihn jetzt wieder nicht schlecht. Also irgendwie ist er real. Mhm. Auch so seine Insta-Stories und irgendwie so auf dem Boden geblieben und auch irgendwie, man weiß, was man bekommt.
Aber er war davor war irgendwie so ein Pseudo-Hero. Und das war dann so, aber Hero nennt es nicht, ne? Aber irgendwie so offen. Ich hatte ja auf dem Trikot gehabt und mir dachte so irgendwie, und dann war da, weil auch nicht. Er war nicht schlecht, also war irgendwie cool, aber war nicht mehr so eine 10 von 10, sondern 8 von 10 so.
Okay.
Ja. Und das war so ein bisschen so, ja. Aber ansonsten eigentlich tatsächlich immer danach, aber ich glaube, es geht ja allen Hörern auch so.
Also,
das ist das Gute, deswegen kann ich dem HSV nur ermutigen, vielleicht mal hier wieder ein paar Funktionäre oder Spieler rüberwachsen zu lassen.
Ja, okay, ja, ja. Ist gut. Habt ihr eigentlich ein Trikot neu schon?
Nee, ich noch nicht, nee.
Nee, also ich glaube.
Wenn es eins wert, welches wird es?
Das blaue mit dem roten Kragen.
Das Einzige, was irgendwie geht, ne?
Ja. Also ich finde das rote okay, aber seitdem der Kommentator gesagt hat, sieht ein bisschen aus wie Nürnberg, bin ich ein bisschen sauer.
Ja.
Nee, das Auswärtstrikot ist eine 10 von 10 und die anderen beiden da.
Och, eine 10 von 10 gleich?
Das ist krass. Okay. Ne? Das ist krass. Auswärts, ich finde das rote auch nicht schlecht irgendwie.
Bisschen Retro ist ganz geil, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also als erstmal gesehen habe, dachte ich, ist ganz cool.
Ich finde es ein bisschen langweilig, aber.
Ja, so. Ja, ich finde es gut, aber das Ost ist noch besser und das erste Trikot ist eins von normalen tausenden HSV-Trikots.
Aber ich finde tatsächlich die Auswärtstrikots noch mal geiler, wenn die Jungs sie anhaben mit der Hose, mit den Stutzen. Mhm. Das kommt einfach, also dieses Dunkelblau, alles komplett. Ja.
Sie kommen in Real auch einfach besser rüber als auf den Fotos. Das stimmt, so, ne? Also mein Sohn hat sich jetzt auch gekauft und er wollte ja unbedingt Selke hin drauf haben. Wir haben ihm erstmal davon gesagt, warte noch mal ein, zwei Spiele ab, wer noch alles so kommt und so. Wen würdet ihr aktuell hin drauf machen?
Also ich finde das aber mit Selke ganz cool, weil ich mich irgendwie freue, dass wir mal wieder so einen Spieler mit Namen sozusagen haben, blöd gesagt. Ich glaube tatsächlich gerade Heuer Fernandes sowieso meine Nummer 1, muss ich sagen.
Oh, guter Call.
Oder Karabek, weil ich einfach gerade Fan bin.
Okay.
Gecheckt. Boah, zwei.
Geheim natürlich auch.
Ja, also Heuer habe ich.
Du hast das Torwart-Trikot.
Nee, nicht das aktuelle.
Ah, okay.
Aber ich habe schon eins mit Heuer. Mhm. Nicht so oft an, ich habe echt häufiger Mikkel an, weil das ist ja irgendwie. Es ist so schwer. Ich weiß nicht. Ich kann dir keinen sagen, es wäre fast Glatze. So, weil das irgendwie das geringste Übel ist irgendwie.
Ich hätte ja Bock auf Dompe irgendwie, ne? Also wenn er wirklich zünden würde, so die Saison und richtig, also könnte schon ein Unterschiedsspieler sein. Finde ich irgendwie.
Hat er jetzt auch gefehlt gegen Hannover, hat man ja gesehen.
Ja. Und Jatta tatsächlich, die ganzen Jatta-Hater, ne? Da sieht man auch mal, dass Jatta mehr ist als nur mal einen Ball verspringen und verspielen. So, ich finde, der hat auch gefehlt, ne? Ja. Das ist. So hart das für manche jetzt auch ist, das zu hören, aber er fehlt dann doch.
Ja, und Dompe hat heute wieder trainiert, habe ich gesehen. Einzeltraining, so individuelles Training, aber immerhin.
Ich glaube auch, dass der gegen Münster wieder fit ist. Ich habe gehört, dass Dompe auch immer sehr, sehr bedacht ist auf seine Gesundheit und bei jeder Kleinigkeit eher einen Schritt zurück macht und vorsichtig ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der sich eher ein bisschen schont, um dann gegen Münster auch fit zu sein.
Um da seine
Links, rechts.
20, 25 Minuten einzusammeln, die er, wenn er eingewechselt wird, dann abreißen kann.
Ich finde es aber trotzdem wild, dass er dafür extra nach Frankreich fährt.
Was? Zur Reha?
Ja.
Dass sowas noch durchgewunken wird,
jetzt,
ne?
Er ist diese Woche irgendwie wieder, jetzt gerade nach Hamburg zurückgekommen, jetzt heute individuelles Training und ich denke mir so, haben wir keine guten Physios?
Ja, vor allen Dingen bei, ich will ihm nichts unterstellen, aber ich mache es natürlich dann trotzdem indirekt, weil so Dompe, wo man denkt, der ist eher mit allen Wassern gewaschen, wie er dann mit seinen Markenklamotten, dann diese Autogeschichte und weiß nicht, wenn jetzt Schonlau sagt, ich fahre in die Heimat, dann hätte ich da ein gutes, besseres Gefühl, als wenn sagt, Dompe, Entschuldigung, Chef, kann ich mal irgendwie 5 Tage mich regenerieren in Frankreich?
Côte d'Azur?
Ich mache auch keine Party und mache auch nichts. Ja, alles. Ja, da hätte ich also bei ein, zwei anderen Spielern ein besseres Gefühl, aber sollte sein. Vielleicht kannst du ihm auch nicht Nein sagen, wenn du einen anderen Ja sagst.
We'll see. Dann zum Abschluss jetzt noch, weil kurz einmal Tipps einmal für Münster, bevor ich noch ein anderes Thema habe. Pia?
Solides 3:1.
Oh, gut.
2-0, 3-0, 2-0, 3-0, 2-0.
Okay, dann sag ich ein 4-1, weil ich einfach Bock habe, mal wieder ein paar Tore zu sehen.
Ich hoffe, du hast recht.
Dann zum Abschluss noch, würde ich mal einmal kurz noch ein Zitat bringen. Wir überlegten, jemanden vom Arbeitsamt zu holen, der den Spielern Alternativberufe zeigt. Oder andere erziehen ihre Kinder zweisprachig, ich beidfüßig. Also rest in peace, Christoph Daum, großer Trainer, geiler Typ, wirklich. Ich habe, als ich das gehört habe, jeder bringt natürlich immer gleich diese Kokainnummer irgendwie mit ihm in Verbindung, aber das war einfach ein geiler Typ, ne? Einer, der sich mit Hoeneß immer angelegt hat, und ich habe dann noch mal ein paar alte Sportschau Sendungen mir angeschaut und ein paar Berichte von ihm und so. Man vergisst das immer, und weil er immer mit dieser Kokainsache so in Verbindung gebracht wird, das war einfach ein geiler Typ, ein gerader Typ, der ziemlich viel hingefallen ist und immer wieder aufgestanden ist und gekämpft hat. Und ich fand jetzt auch gerade zuletzt, wie er da in dieser Talkshow gesagt hat, irgendwie den Kampf gegen den Krebs, den nimmt er an und dem zeigt er irgendwie, ne, wer Christoph Daum ist. Und fand ich sehr bewegend und sehr schade, dass so eine Typen wieder, der Fußball so eine Typen wieder verloren hat. Ich finde, es wird immer weniger, es sind immer mehr Spieler, die irgendwie allglatt sind, die nicht trauen, sich irgendwas zu sagen und mal den Mund aufmachen. Ist natürlich in der heutigen Zeit auch immer schwer, weil jedes Wort irgendwie komplett auf die Goldwaage gelegt wird. Deswegen, ja, rest in peace, Christoph Daum.
Christoph Daum, Champion. Man ist mit ihm aufgewachsen.
Ja.
Zumindest wir.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne?
Ja.
Oder habt ihr noch was?
Nee, nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao.